play to win, nicht play not to lose.
Mein Sohn ist geboren. Ich bin am nächsten Tag meinen Job als einer der Geschäftsführer bei Axel, zweitgrößter Fahrradhersteller der Welt, angefangen. Wie asozial ist das denn, bitteschön?
Ich bin lieber der Usain Bolt oder der Van Gogh oder der was auch immer als der Chill-Minister der Welt.
Ich mag das so gerne, den Chill-Minister der Welt, weil ich mich dann immer frage, wie ist das denn? Hat man als Minister nicht immer Stress, auch als Chill-Minister?
Ich kann auf jeden Fall auch so viel sagen. Ich habe diese Folge vorbereitet und nach den ersten 30 Sekunden wusste ich, das läuft hier jetzt ganz anders, als ich geplant hatte, weil er direkt schon alle seine heißen Thesen irgendwie raushaute und ich dachte, oh Gott, wie fange ich ihn jetzt wieder ein?
So geht Startup.
Herzlich willkommen zu So geht Startup, heute mit einer Sonderfolge, denn wir feiern ein Jubiläum, 200 Folgen dieses Podcasts und wir stellen euch heute unsere persönlichen Favoriten aus 200 Ausgaben So geht Startup vor und sprechen auch darüber, wie sie entstanden sind. Und ich kann schon mal so viel verraten, es geht hier heute auch um einige der großen Themen des Lebens. Wir, das sind meine Kollegin Nina Klotz.
Hallo.
Und So geht Startup Urgestein. Seit der ersten Folge dabei, Georg Reeth.
Hi.
Und ich bin Kim Torster und wir sind alle drei Journalisten bzw. Journalistinnen bei Gründerszene und Hosts dieses Podcasts. Ja, ich habe es eben schon angeteasert, Nina und Georg. In Vorbereitung auf diese Folge und als ich eure Favoritenfolgen nochmal angehört habe, ist mir aufgefallen, dass es darin einerseits natürlich auch um den Startup-Alltag geht, aber eben auch um recht große gesellschaftliche oder ganz persönliche Fragen. Und ein Thema, das nicht nur, aber eben auch die Startup-Szene und insbesondere Gründer und Gründerinnen immer wieder beschäftigt, ist das Thema Work-Life-Balance. Und das war auch ein Thema in einer deiner Favoritenfolgen, oder Nina?
Ja, genau. Das war eine Folge, die hast du, Kim, aufgenommen. Und ich glaube, es war sogar die erste, die du gehostet hast, mit dem Jannis Johannmeier, dem Gründer der PR-Agentur The Trailblazers. Und ich fand das eigentlich schon ganz interessant, weil wir im Vorfeld darüber diskutiert haben, ob wir das machen wollen oder nicht. Und ich glaube, es lag daran, weil die Person ein bisschen polarisiert und damit auch innerhalb der Redaktion gespaltet hat. Und ich fand das eigentlich einen spannenden Vorschlag von dir, zu sagen, doch, ich möchte mit dem darüber sprechen, wie er so zum Thema Work-Life-Balance steht. Denn tatsächlich ist das auch so ein bisschen widersprüchlich. Also der Jannis Johannmeier, der postet wahnsinnig viel auf LinkedIn. Einerseits so Sachen, die total modern sind, wie er monatelang Vacations in Portugal verbringt und du denkst, es ist halt so ein junger, young professional, der so lebt, wie man erlebt. Und andererseits dann so Sachen raushaut, wie er würde sich mir wünschen, dass die Leute weniger faul sind und wer Großes erreichen will, muss alles geben und alles riskieren. Gesundheit, Freundschaft, Familie, alles eben. Und das ist doch eigentlich krass. Und das war auch so quasi der Aufhänger, mit dem du dann ins Gespräch mit ihm gegangen bist. Und ich dachte, also wenn einer das kann, das Kind ist, die kann ihn da mal so ein bisschen für grillen und mal kritisch nachfragen, was denn jetzt eigentlich Phase ist. Work-Life oder nicht oder modern oder doch irgendwie so voll der Boomer.
Ja, es ist auch sehr, sehr schwierig, Jannis da in eine Schublade zu stecken, glaube ich. Du hast es gerade schon gesagt. Also er hat extrem viele Meinungen und er polarisiert auch, weil er mit seinen Meinungen ja auch nicht hinterm Berg hält. Also er macht ja auch ganz viel auf LinkedIn, wo er dann sagt, wie er zu irgendwelchen Dingen steht. Und ich kann auf jeden Fall auch so viel sagen. Ich habe diese Folge vorbereitet und nach den ersten 30 Sekunden wusste ich, das läuft hier jetzt ganz anders, als ich geplant hatte, weil er direkt schon alle seine heißen Thesen irgendwie raushaute und ich dachte, oh Gott, wie fange ich ihn jetzt wieder ein? Aber ich muss sagen, ich hatte Jannis schon vorher mal interviewt für ein ganz anderes Thema und ich wusste, am Ende kommt da aber was Gutes bei raus. Vielleicht was, dem man selber nicht unbedingt zustimmt, aber etwas, auf dessen Basis man irgendwie, man kann darüber nachdenken und ich muss sagen, mich hat die Folge auch noch länger beschäftigt. Also ich habe auch noch oft darüber nachgedacht, was er gesagt hat, mich immer wieder gefragt, oder hat er nicht vielleicht doch einen Punkt?
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir die Folge angehört und es fiel mir wirklich schwer, sie bis zum Ende durchzuhalten, besonders die ersten 5 Minuten. Wie du gerade sagst, hat er seine Thesen rausgehauen und ich dachte so, meint er das jetzt ernst? Will er einfach nur vielleicht auch provozieren? Ja? Und zum Ende hin wird es dann so ein bisschen klarer, dass er vielleicht auch einfach sich selbst damit meint und gar nicht unbedingt sagen will, jeder muss das so machen. Aber ich finde, man muss schon auch kritisch hinterfragen, was er da gesagt hat. Nina, du hattest ja gerade gesagt, er hat zum Beispiel die These vertreten, man muss seine Gesundheit opfern. Und er hat gesagt, so ist das nun mal. Und jetzt kann man natürlich fragen, ja, so ist das vielleicht wirklich? Es gibt ja auch viele, die das bestätigen. Ja, also im Silicon Valley beispielsweise sind so und so viele Gründer an Depressionen erkrankt. Das ist einfach so. Aber das heißt ja nicht, dass es so sein sollte. Und ich finde, er hätte sich vielleicht auch damit auseinandersetzen können, was gibt es vielleicht für Alternativen?
Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, wenn man ihn verstehen will, ist, dass man einsieht, dass er sagt, ich sage das jetzt alles für mich geltend und ich sage nicht, dass das für alle anderen so gelten soll. Ich glaube, der Anlass für die Folge, die du mit ihm aufgenommen hast, Kim, war ja so ein LinkedIn-Post. Ich kann ja vielleicht mal kurz draus vorlesen, damit jetzt die Hörerinnen und Hörer auch verstehen, über was für krasse Thesen wir hier eigentlich sprechen. Der Post fing an mit, jede Person kann work-lifen so viel sie möchte, live-lifen geht natürlich auch. Aber wir dürfen das Bild doch nicht so verzerren, dass Exzellenz, der Sprung über den Tellerrand und Einmaliges nicht richtig wehtut. Es kostet Kraft, Substanz, manchmal sogar Freundschaften und bedeutet vor allem ganz viel Verzicht. Das Maximum erreichen nur die Menschen, die auch das Maximum an Effort reinstecken. Ich finde, das klingt schon alles total krass. Gekoppelt war dieser Poster wiederum mit einem Bild von ihm, wo er sich das Baby vor den Bauch geschnallt hatte, was dann wieder so total widersprüchlich irgendwie war. Einerseits ist er ja für total Work, aber irgendwie sieht das dann doch nach Work-Life aus. Aber er hat das ja dann, finde ich, auch ganz gut aufgedröselt im Gespräch mit dir und ist dann auch ziemlich persönlich und privat geworden sogar.
Ja, total. Also das Spannende an Yannis ist ja auch, dass er selber schon mal einen Burnout hatte, der dann irgendwie in eine Depression gemündet ist. Also er hatte schon mal diese Situation, dass er einfach platt war von allem Möglichen und nicht mehr konnte und auch nichts mehr machen konnte. Im Podcast geht es auch kurz darum, in einem anderen Podcast, in dem von Tijin Unaran, geht er tatsächlich da auch noch mehr ins Detail. Den hatte ich im Vorhinein vor unserer Podcastaufnahme auch gehört. Deswegen habe ich auch gedacht, mich wundert es, dass er jetzt genau diese These vertritt. Aber er sagt ja auch im Podcast zum Beispiel, er merkt immer, dass er an einem Punkt des Jahres, wo er dann an seine Grenzen kommt und da macht er dann mal kurz Pause. Ich weiß nicht, ob das für jeden eine Lösung ist. Für mich wäre das nicht die Lösung. Wenn er damit irgendwie einen gangbaren Weg gefunden hat, fein.
Das finde ich halt auch so krass, dass er sagt, auch Gesundheit muss man in die Waagschale werfen. Also das ist ja eigentlich immer so das, wo man sagt, dass da nicht mehr, da ist die Grenze gezogen. Da können wir vielleicht auch einmal ganz kurz reinhören in die Folge, wo er das auch genau so ausdrückt.
Wenn ich wirklich etwas verändern will, nicht nur innerhalb meines kleinen Kosmoses, sondern darüber hinaus für mehr Menschen, für meine Familie, aber noch viel, viel größer, dann wird das nicht innerhalb meiner Komfortzone stattfinden. Und dieser Preis zu sagen, ja, ich bin mehr als meine Arbeit, natürlich, umso mehr solltest du doch alles probieren, deine Potenziale mal zu erkennen. Ich habe eine Studie aus Amerika jetzt gelesen, auch in diesem Lazy Girls Club oder wie das heißt, dass 60% der amerikanischen Arbeitnehmer, Gallup-Studie, wollen gar nicht mehr ihr Potenzial kennenlernen. Das finde ich schrecklich. Das ist einfach eine schreckliche Vorstellung, nicht mal zu wissen, ob ich vielleicht der nächste Usain Bolt sein könnte oder der nächste Van Gogh. Ich will es gar nicht wissen, es ist mir egal. Ich bin lieber der Usain Bolt oder der Van Gogh oder der was auch immer als der Chill-Minister der Welt. Das ist nicht etwas, was ich erstrebe.
Ich mag das so gerne, den Chill-Minister der Welt, weil ich mich dann immer frage, wie ist das denn? Hat man als Minister nicht immer Stress, auch als Chill-Minister?
Was ich in dem Zusammenhang ziemlich fast schon unverschämt fand, da hat er ja auch so Kim vorgeworfen, Kim, wenn du jetzt irgendwie nur 8 Stunden am Tag arbeitest, 4-5 Tage die Woche, da wirst du niemals erfolgreich sein. Das sage ich dir jetzt schon so ungefähr. Ne? Wie hast du dich da gefühlt, als er das gesagt hat?
Ich habe ihm das ja hingeworfen, diesen Happen quasi. Ich habe ihn ja gefragt, so, wenn das jetzt meine Einstellung ist, glaubst du, ich werde nie was Großes erreichen? Und dann sagt er, ja, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich finde es fair enough. So. Für mich ist das in Ordnung. Sein Punkt ist ja, dass wir, wenn wir wirklich große Dinge erreichen wollen, das wahrscheinlich nicht in dieser Regelarbeitszeit und so weiter geht. Und da muss ich sagen, das kann ich wahrscheinlich irgendwie nachvollziehen. Wenn wir mit Startup-Gründern sprechen, die irgendwie gerade in den ersten Aufbaujahren ihres Startups, da sagt keiner, dass er es hinbekommen hat, eine geregelte 40-Stunden-Woche zu haben. Ich bin keine Unternehmerin, ich bin in einem ganz anderen Bereich aktiv. Ich kann an der Stelle, kann das nicht nachvollziehen, aber wir hören das ja immer wieder. Also ich glaube, da ist schon auch eine Wahrheit dran.
Aber okay, wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, dann würde das ja bedeuten, dass wir bei Gründerszene, wenn wir mit Gründerinnen und Gründern sprechen, eigentlich immer mit kaputten Menschen zu tun haben. Also die mit erfolgreichen Gründern, die das eben nur machen und den Preis dafür zahlen, dass sie sich darunter arbeiten. Das ist ja nicht der Fall. Wir sprechen ja auch manchmal mit Unternehmerinnen und Unternehmern, bei denen man das Gefühl hat, ja, die sind vielleicht auch mal durch die Schule gegangen, aber die haben einen neuen Ansatz gefunden. Georg, du hattest nämlich neulich so ein Gespräch mit dem Markus Diekmann. Der hat schon eine Menge Sachen hinter sich gebracht als Manager, als Unternehmer. Und der ist aber tatsächlich eher so geläutert aus den Phasen, dass ich beute mich selbst aus, herausgegangen.
Was du gesagt hast, Nina, stimmt total. Allerdings hat Markus Diekmann 20 Jahre gebraucht, um diese Änderung dann auch zu erreichen. Das heißt, er hat 20 Jahre Dinge auch falsch gemacht. Vielleicht noch mal kurz zwei Worte zu ihm. Nicht jeder kennt ihn wahrscheinlich, auch wenn er so eine kleine LinkedIn-Berühmtheit ist und da 10.000 Follower hat. Besonders berühmt wurde er ja, als er einen neuen Job gesucht hat, aber das Unternehmen sollte sich ja bei ihm bewerben und nicht andersherum. Und im Endeffekt hat das geklappt und er ist dann bei einem Öko-Mode-Label angeheuert, hat aber auch eben vorher schon unzählige andere Berufsstationen als Topmanager und Gründer gehabt. Das heißt, er hat jahrelang durchgepowert, viel gearbeitet, lang gearbeitet und dann quasi fast per Design ja dadurch die Familie und auch die Freunde hängen lassen. Aber jetzt im Gegensatz zu den Jannis Jörnmeier hat er das inzwischen ja auch bereut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich konnte mich damit deutlich besser identifizieren und es auch besser nachvollziehen als die polarisierende Meinung von Jannis.
Ach, ich finde, man muss ja auch nicht immer allem zustimmen. Ich mag den Widerspruch. Ich mag es auch mal, mit Menschen zu sprechen, die anderer Meinung sind als ich. Jedenfalls, wenn es um solche, in Anführungsstrichen, leichte Themen geht. So. Aber das, was Markus Diekmann erzählt hat, konnte ich auf jeden Fall nachvollziehen, auch wie er es erzählt hat. Und ich finde, er war auch wahnsinnig ehrlich in seinem Urteil darüber. Er sagte ja irgendwie, das war einfach scheiße von ihm und so. Und das fand ich total sympathisch.
Es war vor allen Dingen, fand ich, auch sehr persönlich, weil das Ganze hat ja auch seine Ehe betroffen, das hat seine Kinder betroffen, das hat, wie gesagt, auch die Freunde betroffen. Vielleicht können wir ja direkt mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch einspielen, wo er sich dazu äußert. Das ging mir tatsächlich persönlich auch sehr nahe. Und was man, finde ich, auch manchmal nicht vergessen darf, da sitzt ja nicht nur ein Unternehmer, da sitzt ja tatsächlich auch ein echter Mensch.
Ich habe 20 Jahre alles diesem Business untergeordnet, habe Freunde hängen lassen dadurch, ich habe meine Familie hängen lassen. Guck mal, mein Egoismus hat dazu geführt, dass ich geschieden bin, weil ich alles immer dem Job untergeordnet habe. Das muss man auch mal ehrlich so klar aussprechen. Mein Sohn ist geboren. Ich bin am nächsten Tag meinen Job als einer der Geschäftsführer bei Axel, zweitgrößter Fahrradhersteller der Welt, angefangen. Wie asozial ist das denn, bitteschön? Weißt du, und habe immer gute Gründe gefunden, warum das so gemacht werden muss.
Was ich bei ihm auch noch sehr, sehr spannend fand, an der einen Stelle habe ich ihn gefragt, wie er dazu steht, wenn man als Unternehmer oder als Gründer sein Unternehmen dann so als Familie dann selbst sieht. Und er hatte eine ziemlich klare Meinung dazu, die ich persönlich sehr angenehm fand, weil es mal so ein bisschen im Kontrast steht zu dem, was man sonst so hört. Da heißt es mal so, wir sind so eine große Familie, was dann aber auch ja oft bedeutet, wenn dann eben abends um 10 ein Anruf kommt, dann gehst du natürlich ran, weil du würdest jetzt dein Familienmitglied nicht hängen lassen. Und der Markus Diekmann sagt dann so, ja, kann man machen, wenn du kurzfristig damit irgendwie Erfolg haben willst, aber langfristig verbrennst du halt die Leute. Fand ich ziemlich beeindruckend, dass er das mal gesagt hat.
Aber glaubst du, das ist wirklich nachhaltig, der Lebenswandel bei ihm? Ich meine, der hat ja als Beiratsvorsitzender neu angefangen bei dem Modelabel und wenn du neu in irgendeiner Art von Job bist, dann musst du dich doch da auch engagieren. Dann kannst du nicht sagen, ab 18 Uhr gehe ich nicht mehr ans Telefon. Oder meinst du, der zieht das echt durch?
Also ist ja schon mal ein Unterschied, ob du Beiratsvorsitzender oder CEO beispielsweise bist. Die Verantwortungen sind schon anders. Ich habe ihm das schon abgenommen. Jetzt ist es natürlich vielleicht auch ein bisschen früh, das schon zu beurteilen. Das Ganze war ja erst Ende vergangenen Jahres. Wer weiß, ob er da jetzt wieder Fehler macht und hinterher wieder geläutert ist. Ne? Also da habe ich jetzt vielleicht so einen auch kleinen Vertrauensvorschuss. Aber das überhaupt erstmal auszusprechen, auch diese Diskussion vielleicht in der Szene zu stellen, finde ich, ist schon mal etwas, was der Szene gut tut.
Vor allem von jemandem, der es so durchgemacht hat schon, ne?
Was ich im Gespräch mit ihm ziemlich spannend fand oder fast schon ein bisschen amüsant, da hat er davon erzählt, wie es zu diesem Manager-Magazin-Artikel oder der Reihe davon kam. Da ging es unter anderem darum, dass er auch sein Gehalt offenlegen sollte. Es sollte ein Psychogutachten von ihm geben. Dinge, die man vorher so in der Szene irgendwie nicht gesehen hat, die ein bisschen verrückt klingen. Er selbst fand es auch verrückt, hatte dann seine PR-Frau auch gefragt, soll ich das machen? Die hatte ihm sofort davon abgeraten, andere Leute auch. Und er sagte dann sowas in einer Art wie, wenn alle das total blöd finden, dann mache ich das. Und erstmal ein bisschen widersprüchlich, aber auch sehr mutig, fand ich. Und das ist etwas, was sich irgendwie so durch diese Gründerszene durchzieht, finde ich. Das sind alles sehr, sehr mutige Menschen.
Aber es hatte jetzt ja auch keine negativen Auswirkungen auf ihn, oder?
Je nachdem, wie man fragt, wahrscheinlich. Er hatte im Gespräch selbst gesagt, dass er am Anfang ziemlich viele negative Kommentare dazu erhalten hatte. Leute, die ihn quasi so ein bisschen als arrogant dadurch gesehen hatten. Hier, warum erzählst du uns, dass du Millionär bist? Warum ist das, was du sagst, so wichtig, dass es in mehreren Artikeln vorgestellt werden muss und so weiter und so fort? Und er meinte, dass er dann aber in der ersten Woche hunderte Zuschriften auch von DAX-Vorständen und Co. erhalten hätte, die sagten, das, was du machst, ist genau richtig. Man müsste viel offener damit umgehen. Man muss den Mut haben und so weiter. Also beide Seiten haben da, glaube ich, gesagt, was sie wollten.
Thank you.
Wir haben ja noch eine Highlight-Folge, die sich auch irgendwie mit dem Thema Lebenswandel beschäftigt, oder Nina?
Das ist dann mehr so ein äußerer Lebenswandel eigentlich als ein rein innerer. Und zwar ist das die Geschichte von Fabian Heilemann. Der hat früher mal Daily Deal gegründet mit seinem Bruder zusammen, ist dann von Google gekauft worden und hat da seine ersten Millionen mitgemacht. Dann hat er Forto mitgegründet, inzwischen ein Logistik-Unicorn. Und mittlerweile ist Fabian Heilemann Investor. Der war lange Partner bei Earlybird und hat da mit seinem Bruder Ferry zusammen 2022 aus dem Family Office, das sie quasi hatten, ein VC gemacht, aber nicht irgendeinen, sondern ein Impact-VC. Und ich kann ja vielleicht mal ganz kurz so aus dem Nähkästchen erzählen. Also ich, als die neu waren mit Enu, heißt dieser VC, war ich da zum Interview verabredet und ich war ein bisschen früh dran und dann war ich da am Rosenthaler Platz in diesem Kodos und dann habe ich zufällig einen Gründer getroffen, den ich kannte, der eigentlich aus der Schweiz kommt und der hat mich gefragt, was machst du? Der hat mich erzählt, ja, ich habe gleich ein Interview da mit Fabian Heilemann. Und dann hat er gesagt, ach ja, der Heilemann, der war ja früher bei uns im Aufsichtsrat und es war immer so nervig, wenn der dann zu den Aufsichtsratssitzungen zu spät kam, weil er mit seinem Privatjet wieder keinen Landeslot am Flughafen in Zürich bekommen hat. Und das war dem immer so wichtig, dass er mit dem Privatjet rumgeflogen ist. Kannst ihn ja mal fragen, jetzt wo er mit Enu ja so viel Impact macht und so. Das habe ich mich dann ehrlicherweise nicht getraut. Das kam dann auch gar nicht dazu, weil ich dann mit einer Kollegin von ihm da gesprochen habe. Dann ein bisschen später hatte ich einen Podcast mit ihm ausgemacht und da hatte ich mir dann eben fest vorgenommen, dieses Thema auch offensiv anzusprechen, weil es ist ja schon erstaunlich, jemand, der mit Daily Deal ja angefangen hat. Da ging es ja wirklich darum, einfach viel Geld zu verdienen, damit dass Leute sich günstig irgendwelche Gutscheincodes da kaufen. Es war denen völlig egal, für was das Gutscheincodes waren, für Pauschalreisen oder für was auch immer. Also, da ist überhaupt kein Impact dahinter, da ist ein reiner Renditegedanke dahinter. Und dass so jemand jetzt eben da hinkommt und sagt, wir machen jetzt nur noch Investments in nachhaltige Startups und uns geht es eben darum, dass die Welt mit unseren Startups gerettet wird. Dann habe ich ihn tatsächlich auch darauf angesprochen und er war dann eigentlich ganz offen. Und lustigerweise, das Thema mit den Flugzeugen musste ich nicht mal selbst ansprechen, denn da kam er von alleine drauf.
Also ich meine, der Vergleich von damals zu jetzt könnte ja auch größer eigentlich gar nicht sein. Ich hatte ihn 2010, also vor 14 Jahren, selbst mal kennengelernt, damals eben zu diesen Daily Deal Zeiten, als alle gleichzeitig versucht haben, eben Groupon anzugreifen. Und das war schon damals ein klarer Fokus, wirklich nur auf die Zahlen, auf den Umsatz. Ich hatte das Gefühl, die wirkten fast getrieben, überhaupt nicht entspannt. Trotzdem natürlich ein total sympathischer Mensch, kann man überhaupt gar nicht anders sagen. Aber das damals irgendwo das Nachhaltigkeits-, Sozial- oder sonstige Gedanken an die Gesellschaft da gewesen wären, kann ich überhaupt nicht sehen. Deswegen, ich fand sehr, sehr positiv, wie er darüber geredet hat, wie so ein bisschen diese Einsicht kam, dass es vielleicht nicht alles sein kann, nur auf eben diesen Umsatz zu schauen. Und ja, er hatte dann diesen Begriff von diesem Impact-Kapitalismus benutzt, den ich irgendwie auch total spannend und auch passend finde. Da geht es ja gar nicht unbedingt darum, dass man jetzt kein Geld mehr machen darf, sondern dass man eben versucht, zum Beispiel ja Ungerechtigkeit, ökologische, soziale von der Politik preisen lassen muss, ja, oder dass gesellschaftliche und umweltverträgliche Lösungen attraktiver gemacht werden müssen und dass er damit zum Beispiel eben in neue Technologien jetzt investiert. Fand ich insgesamt einen sehr, sehr schönen Podcast und einen sehr netten Wandel tatsächlich.
Noch ganz kurz zu diesem, warum die auch so getrieben waren damals bei Daily Deal. Die sind ja so in direkter Konkurrenz zu den Samba-Brüdern irgendwie angetreten. Also da waren die Heilemann-Brüder und die Samba-Brüder. Und da hat er auch drüber gesprochen und er nannte es, sie seien damals durch das Stahlgewitter gegangen. Also es muss also wirklich eine harte, prägende Zeit gewesen sein. Und hat dann auch so betont, was der Unterschied zwischen ihnen und den Sambas ist. Dass ja er und sein Bruder kommen vom Dorf und sie sind aus normalen Verhältnissen, ihnen wurde nichts irgendwie in die Wiege gelegt. Sie haben ihr erstes Business war so ein Waffelstand, mit dem sie da über die Märkte gezogen sind und damit haben sie sich so ihr erstes Geld quasi erarbeitet, um dann Wirtschaft zu studieren und dann zu gründen. Und das ist eben so der große Unterschied, wo die herkommen. Soll ich euch trotzdem nochmal eben die Stelle vorspielen, die ich euch vorspielen wollte, wo Fabian Heilemann über seine große Passion für das Fliegen spricht und warum er dann doch jetzt davon abgekommen ist und öfter mal in den Zug steigt?
Ich war selber auch passionierter Pilot, bin selber viele Geschäftsreisen mit einem Kleinflugzeug gemacht und das ist natürlich sehr viel weniger ökologisch nachhaltig, als wenn ich die mit dem ICE mache. Und wir haben viel Fleisch gegessen und wir haben Sachen gekauft und wie gesagt, sind durch die Welt geflogen, weil wir es auch konnten, weil wir Lust drauf hatten und haben erstmal durch diese Auseinandersetzung damit dann quantitativ überhaupt mal verstanden, was das bedeutet. Wir haben dann letztlich angefangen, die Schlüsse daraus zu ziehen, sind Vegetarier geworden, haben Verbrennerautos mit vielen PS eingetauscht gegen erste Generation Tesla und ein Lastenfahrrad und haben erneuerbare Energie eingekauft für unsere Wohnung, haben LED-Lampen reingeschraubt und. Ja. Und so haben wir unseren privaten Footprint dann erstmal so 40%, 60%, 70% runtergebracht. Mein Bruder auch noch stärker als ich, ehrlicherweise. Ja. Und dann haben wir angefangen zu schauen, wo ist der nächste größere Hebel.
Ich fand das auch ganz überzeugend, weil er halt auch dann erklärt hat, dass das so ein gradueller Prozess war. Also es gab kein Aha-Erlebnis. Es ist nicht eines Morgens aufgewacht und hat gewusst, oh nein, wir müssen was ändern, weil sonst wird das Klima kaputt gehen und alles. Und das ist halt so nach und nach geschehen. Und dann haben sie erst im Privaten angefangen, was zu ändern. Und dann haben sie irgendwann angefangen, da im Beruflichen nachzuziehen und haben dann letztlich jetzt ANU eben gegründet. ANU steht übrigens für A New World. Oder was auch immer man sich hinter das Neue dann noch denken möchte.
Du hattest ihn ja auch gefragt, Nina, glaube ich, so in die Richtung, ob er sich so ein bisschen dafür schämt, was er früher gemacht hat. Dem ist er ja so ein bisschen ausgewichen. Das fand ich schade. Da hätte er irgendwie eine Chance gehabt, jetzt vielleicht doch mal ein bisschen mehr mit der Vergangenheit aufzuräumen. Er hat sich so ein bisschen, fand ich, fast schon rausgeredet. Er hat gesagt, naja, wir mussten ja irgendwie Geld verdienen. Aber ich glaube, die waren damals über ein bisschen Geld verdienen schon hinaus. Ja, da sind viele Millionen geflossen. Die sind spätestens durch Google dann nochmal Multimillionäre geworden. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht.
Das stimmt. Wobei, also er hat ja zugegeben, als ich ihn gefragt habe, würdest du jemals in sowas investieren, was ihr damals gemacht habt, hat er gesagt, auf gar keinen Fall und niemals. Also ich finde, da klingt ja schon durch, dass man sich auch ein bisschen schämt für das, was man mit Daily Deal damals gemacht hat. Aber ich glaube auch, dass der mit Mitte 20 halt noch nicht da war, wo er jetzt mit 40 ist. Er hat ja dann auch viel über so Philosophien gesprochen, die ihn prägen. Das japanische Ikigai hat er angesprochen, wo man eben so an dem Punkt ankommt, wo alles zusammenkommt, dass das, was man möchte und dass das man was gut ist und wo man dann irgendwann eben so den Punkt gefunden hat, wo man ruht und angekommen ist. Und da sagt er, ist er jetzt. Was ich erstrebenswert finde, mit 40 da zu sein, wo man immer hin wollte.
Mal schauen, was er mit 50 sagt.
Fabian Heilemann hat ja einen wirklich sehr krassen Lebenswandel hingelegt und was sich aber nicht geändert hat über jetzt schon Jahre, das ist, wie die Branche auf Menschen schaut, die jetzt nicht weiß oder männlich sind. Über Probleme, die Frauen in der Szene haben, haben wir schon sehr, sehr oft hier in diesem Podcast gesprochen. Sehr wenig haben wir aber beispielsweise über People of Color gesprochen. An einen Podcast erinnere ich mich aber sehr, sehr gerne. Das war schon jetzt ein bisschen her, ich glaube vor ungefähr anderthalb Jahren. Das war mit Osman Dumbuya, der ist als Kind von Sierra Leone nach Deutschland gekommen, ist also Deutscher, aber eben auch Schwarzer, wie er selbst von sich sagt. Und der wurde als Kind rassistisch beschimpft und er hat dann irgendwann daraus beschlossen, wenn er Erfolg haben will, dann wird es nur gehen, wenn er selbst gründet. Weil wenn man sich so die deutschen Top-Konzernmanager anschaut, dann sind da überraschend wenig schwarze Deutsche. Und er hat es ja tatsächlich auch geschafft. Ja. Er hat einen Exit hingelegt, dann hat er ein neues Unternehmen gestartet. Das ist jetzt im KI-Bereich für Mobility-Unternehmen, das heißt Incari. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass es deshalb kein Rassismusproblem in der Szene gibt, nur weil es eben eines von diesen Erfolgsprojekten gibt.
Georg, was mich interessieren würde, war, wie bist du eigentlich auf das Thema mit ihm gekommen? Also hast du ihn angesprochen und hast gesagt, lass uns mal darüber sprechen, über Rassismus in der Startup-Szene, oder kam er auf dich zu oder wie ist das Thema entstanden?
Also ich finde es genauso wie bei dem Problem, dass es zu wenig Frauen in der Szene gibt, sollte man sich jetzt nicht einfach irgendwen rausschauen, nur weil er jetzt eine andere Hautfarbe als ich hat und sagen, deswegen schreiben wir jetzt über dich, deswegen sprechen wir mit dir. Das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht machen wollen. Ja? In dem Beispiel, es ist ein super smarter Unternehmer, der hat mit KI gearbeitet schon vor 2 Jahren, da als es noch gar nicht unbedingt richtig Trend war. Ja, das gibt es immer noch, er hat einen Exit hingelegt, also es ist einfach ein erfolgreicher Mensch. Er hat aber trotzdem, muss man dazu sagen, schon vorher auch öffentlich das KI-Thema in der Szene diskutiert. Das heißt, es war eine Person, mit der man darüber auch sprechen kann und die das auch will. Und das waren eben diese beiden Gründe, das zu tun. Und es gibt noch einen dritten Grund. KI hat ja auch grundsätzlich ein Rassismusproblem, ein Sexismusproblem, weil KI von Menschen geschrieben wird, die rassistisch sein können und weil die Daten, die eine KI braucht, um trainiert zu werden, eben natürlich auch Rassismen, Sexismus und Co. beinhaltet. Normalerweise werden diese Modelle dann aligned, sagt man. Sie werden auf zum Beispiel die Werte, die wir vertreten, auf unser Grundgesetz und Co. eben angepasst. Das Problem ist aber, jeder kennt ChatGPT und OpenAI, aber das kommt natürlich jetzt nicht aus Deutschland. Das heißt, es hat jetzt nicht unbedingt unsere deutschen, unsere europäischen Werte. Er hat deswegen zum Beispiel die These vertreten, dass man eben genau diese deutsche KI deswegen auch bräuchte. Ein Jahr später, witzigerweise, ist dann das größte deutsche KI-Unternehmen aus Deutschland, Aleph Alpha, damit aufgefallen, dass sie zum Beispiel eben Hitlerlob ausgibt. Das heißt, es braucht vielleicht nicht nur diese KI aus Deutschland, sondern eben noch ein bisschen mehr. Aber ich fand es nochmal gut, dass dieses Problem aufgezählt hat. Und da wird ja auch dran gearbeitet. Aber man darf sich eben nicht darauf verlassen, nur weil eine KI smart ist, dass sie vielleicht keine negativen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben könnte.
Vielleicht nochmal zurück zu ihm. Ich fand in dem Podcast wahnsinnig eindrücklich, dass er eben, er ist ja von seiner Kindheit zu seinem Jugendalter, dann ins Erwachsenenalter so ein bisschen, hat es ja so ein bisschen Revue passieren lassen, was er da erlebt hat. Also, dass er als Kind zum ersten Mal gecheckt hat, dass Menschen ihn als anders wahrnehmen, weil er eine dunklere Hautfarbe hat. Und er vorher, er sagt ja auch im Podcast, er hat das vorher gar nicht gemerkt. Und irgendwann wurde er da mal so drauf aufmerksam gemacht und dann im Prinzip das erste Mal auch mit Rassismus konfrontiert. Du hast das vorhin schon mal kurz so ein bisschen angeteasert. Er hat ja tatsächlich gesagt, er wusste als Erwachsener, entweder er baut sich das alles selber auf oder er wird niemals in diese Position kommen. Und das ist schon, ich finde, ein sehr hartes Fazit, worüber man wirklich nachdenken sollte.
Ja, er hat ja auch nicht nur so ein bisschen von Kindern so böse Worte bekommen, sondern es waren ja schon richtig haarsträubende Beleidigungen. Vielleicht können wir da kurz mal reinhören, da hat er ja sich selber zu geäußert.
Wahrgenommen, dass man ausgegrenzt wird aufgrund seiner Hautfarbe, habe ich eigentlich erst so gegen Ende der 5. Klasse, so rückblickend, also im Alter von 10 Jahren ungefähr, das erste Mal erkannt. Mich hat das zu dem Zeitpunkt sehr überrascht, weil mir bis zu dem Zeitpunkt selber gar nicht bewusst war, dass ich eine andere Hautfarbe habe als mein Umfeld. Mhm. Wenn man als schwarzes Kind in Deutschland aufwächst und eben nur von, sagen wir, weißen Kindern oder scheinbar weißen Kindern umgeben sind, das heißt nicht, dass alle jetzt unbedingt deutsch sind. Es gibt sicherlich auch spanische Kinder und andere europäische Kinder, aber dennoch hellhäutigen Kindern umgeben ist und man selber schaut immer aus seiner Ich-Perspektive in seine Umwelt, merkt man häufig gar nicht, dass man selbst eigentlich eine andere Farbe hat, besonders dann, wenn man normal behandelt wird und sich gut integriert fühlt.
Das war jetzt ein Problem aus seiner Schulzeit, aber das hat sich eben natürlich auch fortgeführt. Ne? Er hat gesagt, er muss selber gründen, aber er hat dann auch später, als er gegründet hat, trotzdem gemerkt, dass es eben Probleme gibt. Ne? Er hatte dann als Beispiel so genannt, wer bekommt denn diese großen Finanzierungen? Das sind alles weiße Männer. So, er hatte dann zum Beispiel auch gesagt, er hat sich für dieselben Unternehmen quasi mit seinem Produkt beworben und musste deutlich mehr Schleifen drehen, um das Geld zu bekommen. Das heißt, Rassismus ist halt einfach real, auch in der Startup-Szene. Und was ich besonders erschreckend fand, er hatte dann sowas gesagt wie, das war ja vor ungefähr 1,5 Jahren, da hatte die AfD so bei der Sonntagsfrage um die 15% und er hat gesagt, wenn das jetzt irgendwann bei 20% ankommt, dann bedeutet das, jede 5. Person, die er trifft oder vielleicht auch jede 5. Person in seinem Unternehmen, will eigentlich gar nicht, dass er da ist. Und wenn man das so konkretisiert, ist das nochmal deutlich erschreckender.
Ich fand auch sehr beeindruckend, dass er in der ganzen Folge auf mich überhaupt nicht bitter wirkte. Ich finde, das ist schon bemerkenswert, weil das, was er da schildert, ist ja im Prinzip, du musst ja kein strammer Nazi sein, um rassistische Vorurteile verinnerlicht zu haben. Und das ist ja genau das Problem, vor dem wir als Gesellschaft stehen und an dem wir arbeiten müssen. Das heißt, er wird ständig und wird wahrscheinlich auch immer noch, was heißt wahrscheinlich, sehr, sehr sicher auch immer noch mit Rassismus konfrontiert sein. Und ich finde, dafür war er im Podcast wahnsinnig diplomatisch und verständnisvoll. Da gibt es andere, die da auch zu Recht viel wütender sind. Aber das ist mir einfach aufgefallen, dass er da vergleichsweise ruhig mit umgeht.
Ja, das stimmt. Das war also wirklich genau auch mein Eindruck, dass der immer noch so optimistisch und eben kein Stück verbittert wirkt und da auch weiter seinen Weg geht, wissend, dass er vielleicht schwerer ist als für andere, aber das macht er einfach.
Aber was man auch sagen muss, das ist ja jetzt eine Person, die Erfolg hatte. Wir haben jetzt nicht über die 100 anderen, 1000 anderen Unternehmer gesprochen, die eben keinen Erfolg hatten, weil sie mit diesen Rassismen zu kämpfen haben, die deswegen vielleicht als Gründer kein Geld von anderen Investoren bekommen haben oder die vielleicht sonst wie benachteiligt wurden. Das heißt, das ist jetzt ein Beispiel und ne, Zehntausenden geht es eben anders.
Ja, eine letzte Folge haben wir euch heute noch mitgebracht und ich finde, sie fällt jetzt ein bisschen aus dem Raster, denn darin hast du, Nina, mit dem Gast eigentlich gar nicht über persönliche Erfahrungen gesprochen, sondern darin ging es wirklich um ganz konkrete Tipps zum Thema, wie man richtig und vor allem, wie man hart verhandelt, zum Beispiel in einer Finanzierungsrunde. Und Gast in dieser Folge war Adel Abdellatif. Er ist ein sogenannter Ghost Negotiator, also übersetzt ein Geistervermittler. Das heißt, Adel trainiert Menschen gezielt für Verhandlungssituationen und wirkt aber im Hintergrund mit, tritt aber, soweit ich das verstanden habe, nie selbst in Erscheinung. Ich muss sagen, mich hat diese Folge total gepackt, nicht nur als Journalistin, weil ich einfach finde, dass er ein wahnsinnig guter Interviewgast ist, auch ganz persönlich, mich als Privatperson. Und obwohl ich nie eine Finanzierungsrunde ausgehandelt habe und das auch erstmal nicht vorhabe, hatte ich das Gefühl, aus diesem Gespräch unheimlich viel lernen zu können und mitzunehmen. Und ich würde direkt mal mit einem schönen Beispiel einsteigen, was ich rausgesucht habe. Hören wir mal rein.
Es gibt einen kleinen Insider-Tipp, den ich den Hörerinnen und Hörern gerne mitteilen möchte. Egal wie groß oder wie klein diese verschiedenen Parteien sind, also sprich Monopolist oder nicht, jeder hat das Gefühl, er oder sie ist unterlegen. Das ist ein Phänomen. Also ich habe selbst Verhandlungen geführt auf sehr, sehr hoher Ebene, wo es um Kartellgeschichten ging, etc., etc., ganz große Player, die mit kleinen Leuten verhandelt haben. Und siehe da, selbst die großen Player sind davon überzeugt, dass die Kleinen etwas haben, was sie vielleicht an die Konkurrenz weitergehen können. Also da beginnt das Mindset. Wenn du schon in die Verhandlung reingehst und mit dem Gefühl, das kriegen wir sowieso nicht hin, wir müssen sowieso alles akzeptieren, dann darf man überhaupt nicht verhandeln. Übrigens, was ich dann immer mache, ich setze die Teams anders zusammen. Also wenn ich einen Menschen in der Verhandlung drin habe, der mit diesem Spruch kommt, ja, wir haben eh keine Chance, wir müssen eh akzeptieren, dann hole ich den sofort raus. Ja, das stört das Team. Das ist wirklich so. Ich sage den Leuten auch immer, das ist vielleicht ein bisschen philosophisch, play to win, nicht play not to lose.
Ja, play to win. Ich glaube, das beschreibt ganz gut, mit welcher Einstellung Adel an Verhandlungen geht. Ich finde, es wird ganz gut deutlich, dass er jetzt nicht unbedingt der Mann für Kompromisse ist, oder Nina?
Absolut nicht. Das ist ja das, was er auch direkt zu Beginn gesagt hat. Also er geht immer mit Druck rein und mit absoluter Dominanz. Das ist das, was man braucht. Und das musste einem auch klar sein. Das war auch so eine Grundmessage, die gleich am Anfang kam. Wenn man verhandelt, dann ist das nicht Schachern. Dann ist man nicht auf dem Markt und dann geht es nicht um, sondern verhandeln heißt immer Konflikt. Das sagt er dann auch so mit Nachdruck und man fühlt es dann so richtig. Und das ist eigentlich relativ klar geworden, wie er das macht und wie er dann die behandelten Parteien auch drillt, dass sie dann genauso dominant auftreten, wie er es eben auch tut.
Obwohl er auch mal gesagt hat an einer Stelle, dass Kompromiss eine Strategie sein kann. Also er hat ja gemeint, Druck, Zeit, Agreement und Kompromiss. Er selbst persönlich präferiert aber den Druck ziemlich aussagekräftig genau. Über ihn selbst.
Und Konsens ist auch kein Gewinn. Also und wenn es darum geht, play to win, dann ist der Kompromiss eigentlich nicht für ihn, ja.
Ich muss sagen, ich fand ihn auch als Person sehr faszinierend. Allein schon beim Zuhören, ich habe ihn ja nicht gesehen, ich habe nur diesen Podcast gehört, fand ich ihn schon irgendwie schon ein bisschen respekteinflößend, aber dabei auch nicht unsympathisch. Das hat mich sehr fasziniert.
Das ist übrigens eine extrem faszinierende Persönlichkeit, um da jetzt noch so ein bisschen Rahmen quasi dazu zu geben. Der war mal ein Mr. Schweiz und der hat einen Doktor in Radiologie und der war mal Weltmeister im Kickboxen und er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem eines, das heißt Die Karrieresau und das andere heißt Erfolg macht sexy. Und er besitzt Häuser in Dubai und er hat eine Schweizer DJin geheiratet. Also er ist wirklich eine sehr, sehr spannende Person.
Er sagt ja von sich selbst, dass man auch Manipulationstechniken anwenden muss. Und hast du dich, Nina, dann auch da ertappt, wie du dich manipuliert gefühlt hast? Oder hast du absichtlich danach geschaut, dass es nicht passiert?
Habe ich tatsächlich nicht, aber ich glaube, ich war ja da auch auf der sicheren Seite, weil ich hatte ja nichts, was ich von ihm wollte. Außer gute Antworten, was wiederum ja auf sein Konto einzahlt. Also wir waren nicht wirklich in einer Verhandlungssituation. Aber er hat mal ganz klar gesagt, ich manipuliere immer alle. Also insofern, wahrscheinlich ist es passiert, ich habe es nur gar nicht gemerkt.
Ich glaube, nach seiner Definition war der schon in so einer Verhandlungsposition. Er sagt ja, man verhandelt 40 Mal am Tag mit den Kindern, wo er das am schwierigsten findet, bis vermutlich auch so ein Podcast, ja. Er wollte vielleicht andere Antworten geben, als du sie wolltest, ja. Er sollte vielleicht persönlicher rüberkommen, du wolltest vielleicht eher eine Kontroverse, was auch immer. Und an der einen Stelle ist es mir aufgefallen, er hatte ja darüber gesprochen, dass er versucht, immer Gemeinsamkeiten am Verhandlungstisch zu finden, dass er zum Beispiel sagt, ich habe ja auch Kinder. Und das Gleiche hat er übrigens auch bei dir angewendet. Das war dann fast eher schon zum Ende hin. Und da hat er gesagt, ah, hast du auch Kinder? Und da hat er es vielleicht doch angewendet.
Weil er natürlich auch recht hatte, Kinder sind halt die härtesten Verhandler von allen. Die pokern einfach immer absolut hoch und sanktionieren hart und sind komplett unberechenbar. Also es sind wirklich die schwersten Partner.
Ja, tatsächlich. Also er holt dann ja auch diese Verhandlungssituation auch so ein bisschen ins reale Leben sozusagen und sagt, man braucht es halt immer wieder überall. Und das Gefühl hatte ich halt auch die ganze Zeit. Und für mich ist so eins der entscheidendsten Learnings aus diesem Gespräch, ist, dass einfach wahnsinnig wichtig ist, insbesondere in so Verhandlungssituationen so die Oberhand zu behalten. Und ich finde, er macht das mit einem sehr schönen Beispiel deutlich, das er da erzählt. Also erzählt jemand, er bereitet sich auf eine Präsentation oder eben auf eine Verhandlung vor und kommt dann rein und schließt den Laptop an den Beamer an, stellt fest, der Beamer geht nicht. Und ich glaube, da kann sich jeder reinfühlen. Was macht es mit einem in so einer Situation? Nina, wie reagierst du dann?
Naja, wie er gesagt hat, man kriegt dann Stress und Stress führt dann dazu, dass man nicht mehr nachdenkt und eben diese Oberhand verliert und sich dann da der Situation sozusagen hingibt.
Ja, genau. Also man wird irritiert, vielleicht ein bisschen kopflos oder ist irgendwie sauer. Scheiße, warum geht das jetzt hier nicht? Ich brauche den für meine Präsentation. Also und in dem Moment ist dein Gegenüber wieder im Oberwasser. Und wenn man sich das immer wieder klar macht, es geht einfach darum, souverän zu bleiben. Egal was passiert, bleib ruhig, mach weiter. Ich glaube, das kann man sich tatsächlich ganz gut irgendwie vielleicht auch nach und nach und wahrscheinlich mit jeder neuen Situation dann irgendwie auch wieder neu ins Gedächtnis rufen. Ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Tipp, der dann am Ende irgendwie total viel ausmacht.
Obwohl sein Tipp, glaube ich, eher war, dass man sein Gegenüber in Verhandlungen unter Druck setzen soll, damit dieses Gegenüber eben nicht mehr logisch denken kann. Er hat dann zum Beispiel auch von diesen Dirty Tricks geredet. Die fand ich schon ziemlich grenzwertig oder vielleicht sogar illegal. Er hat dann so gesagt, dass er vielleicht teilweise auch Falschbehauptungen vorab in die Medien setzt, irgendwie bei Gesprächen Zucker anbietet, dass die Leute unkonzentrierter sind, keine Getränke anzubieten. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt als Tipp so unbedingt weitergeben würde.
Ja, genau. Aber was mein Learning ist im Prinzip, also es ist ja nicht nur, wie reagiere ich in solchen Situationen oder was muss ich dann machen, sondern du musst dich ja im schlimmsten Fall auch darauf einstellen, dass dein Gegenüber genau so ein Verhandler ist. Und wenn du das aber erkennst und merkst, okay, also ich finde, um mal bei dieser Beamer-Situation zu bleiben, er lässt ja offen, warum der nicht funktioniert. Könnte ja durchaus sein, dass er vielleicht mal vorher die Batterien aus der Fernbedienung genommen hat oder so. Und wenn ich aber in dem Moment irgendwie für mich zumindest den Gedanken habe, vielleicht hat mein Gegenüber das hier extra gemacht, um mich zu irritieren und damit ich nervös werde, dann entzaubert das die Situation auch ein bisschen. Also ich fand tatsächlich den Podcast allein schon deshalb wertvoll zu hören, weil ich gedacht habe, wenn ich mal auf so eine Person treffe, bin ich wenigstens ein bisschen darauf vorbereitet.
Ja, definitiv. Die eine Sache, die würde ich vielleicht gerne mit euch diskutieren, da fand ich, hatte er irgendwie Unrecht. Wir haben ja versucht, oder Nina hat versucht, das so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ich bin beispielsweise ein Gründer, ich versuche zum Beispiel die Terms mit einem Investor zu diskutieren und dann benutze ich eben all diese Tricks, Taktiken und Strategien. Ich fand, das wäre vielleicht der falsche Weg, weil du verhandelst ja nicht nur eben diesen Termsheet, die Finanzierungsrunde oder was auch immer, sondern versuchst ja eigentlich eine langfristige Bindung zu diesem Investor aufzubauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht nicht so gut ist, mit so viel Druck reinzugehen.
Ja, das stimmt, da hast du sicherlich einen Punkt. Er hat ja noch einen anderen Tipp auch gegeben, dass man mit, vielleicht nicht unbedingt nur mit Druck, sondern auch mit Forderungen da reingeht. Und das ist, glaube ich, wiederum schon sehr praktikabel, auch bei so einer Termsheet-Verhandlung, die positiv ausgehen soll, dass die Gründerinnen und Gründer sich halt davor ziemlich genau überlegen, was sie wollen, was sie nicht wollen, weil damit verhindern sie halt irgendwo in eine Situation zu geraten, die dann auch später irgendwie unangenehm ist, dass du dann später mit Investoren zu tun hast, die dann doch nicht so gut gepasst haben. Also wahrscheinlich ist, wenn du halt genau weißt, wo du stehst und was du brauchst, dann verhinderst du damit eine schlechte Investorenbeziehung später, dass du mit jemandem am Tisch sitzt, der dir nichts Gutes mag.
Was ich den praktischsten Punkt fand, war, er hat ja gesagt, man muss 15 Forderungen stellen und man sollte am liebsten mit der anfangen, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Das heißt, der Investor sagt dann zum Beispiel, nee, ich kann dir nicht dies und das geben, dafür aber vielleicht was anderes, was ich sowieso viel lieber haben wollte.
Ja, ist doch überzeugend eigentlich. Ist dann doch wieder so ein bisschen auch wie auf dem Markt und Schachern.
Aber er setzt das ja alles, finde ich, in so einen ganz charmanten Kontext. Also natürlich macht der Druck und ich glaube, es fällt auch mal das Kommentar, wenn du nicht vorbereitet auf mich bist, dann ziehe ich dich komplett aus in so einer Verhandlung. Also man merkt schon, da hat keiner Barmen. Aber ich glaube, dass das in der Verhandlung dann vielleicht gar nicht so hart wirkt und dass das auch der Trick ist, dass er dem Gegenüber irgendwie das Gefühl gibt, dass man das vielleicht auch ein bisschen aus der Situation auskoppelt. So, es geht jetzt nicht um dich, es geht auch nicht um mich. Wir lassen unser Ego hier mal außen vor. Es geht hier allein um die Sache und wir verhandeln jetzt. Und das sagt er ja zum Beispiel auch, dass Frauen, denen man das beibringt oder denen man ein paar Techniken an die Hand gibt, sehr, sehr, sehr oft die besseren Verhandler sind, weil die, er sagt, die lassen ihr Ego außen vor und dadurch funktioniert das besser. Und das fand ich irgendwie auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir auch über Finanzierungsrunden reden und so weiter, es gibt ja diese Female Funding Gap. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein Totschlagargument ist, Frauen können einfach schlechter verhandeln. Und er sagt halt, der Profi sagt, nein, das stimmt nicht.
Ich musste bei seiner Aussage mit den Frauen allerdings ein bisschen schlucken, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich jede Frau die bessere Verhandlerin ist. Ich will damit auch nicht sagen, dass Männer die besseren Verhandler sind, aber grundsätzlich zu sagen, dass ein Geschlecht da besser ist als das andere, finde ich irgendwie merkwürdig.
Das sagt er ja nicht. Er sagt ja, seiner Erfahrung nach ist das oft so.
Frauen, die es können, sagt er. Also Frauen, die richtigen Skills beherrschen, die sind dann die besseren Verhandler. Aber vielleicht war es auch nur Teil seiner Manipulationsstrategie für mich. Und deshalb hat er das mir erzählt.
Was ich noch auf jeden Fall aus dem Gespräch mitgenommen habe, was ich auch eine gute Taktik fand, dass der Entscheidungsträger selbst gar nicht bei dieser Verhandlung mit am Tisch sitzen solle. Und du, Nina, hattest dann ja auch kritisch nachgefragt, Moment, bedeutet das, der Gründer soll jetzt gar nicht bei diesem Gespräch dabei sein, was er mit den Investoren vorher langwierig ausgemacht hat? Und er so, ja, der soll sich dann irgendeine Ausrede einfallen lassen. Ich bin kurzzeitig verhindert, weil, keine Ahnung, der Hund ist gestorben, das Kind ist krank, was auch immer.
Fand ich auch erstaunlich, ja.
Kann man, glaube ich, auch nicht jedes Mal machen.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob das dann nicht irgendwie auch negativ aufstößt beim Gegenüber. So, der nimmt sich nicht mal die Zeit, hier anzutanzen oder so.
Der Grund war ja so ein bisschen, dass man quasi das Ego außen vor lassen soll. Und natürlich bist du als Gründer da sehr emotional mit deinem Unternehmen verbandelt und triffst vielleicht Entscheidungen, die dann eben nicht in dieser Sekunde die richtigen sind.
Ja, das war unser Best-of aus 200 Folgen So geht Startup. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen, die wir heute besprochen haben, verlinken wir euch auch noch in den Shownotes. Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt und zufällig auf Spotify gehört habt, dann könnt ihr direkt unter dieser Folge euer Feedback loswerden. Da ist so ein kleiner Kasten, da könnt ihr reinschreiben. Andernfalls könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail senden an podcast@gründerszene.de. Und danke an alle, die von Anfang an von So geht Startup dabei waren und auch an alle, die neu dazugekommen sind. Wir kümmern uns jetzt um die nächsten 200 Folgen, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Bis dann.